Es ist Montag, der 7. Mai 2012 und hier ist die 21. Ausgabe der Maus News. Heute geht's um Epcot und mit dabei Nicole, Chris und Gunnar. Herzlich willkommen.
Hallo.
Servus.
Hallo.
Thema, wie ich gesagt habe, Epcot, Welt der Wunder oder langweilige Parkanlage. Epcot ist ein Park im Walt Disney World Resort, der am 1. Oktober 1982 seine Pforten eröffnet hat. Wer von euch weiß noch, was ein bisschen über den Park zu erzählen? Ich höre allgemeine Begeisterung.
Überlegt habe, wie ich am besten anfange.
Wir sind schon wieder bestens vorbereitet, aber das ist ja letztlich auch das, was den Spaß an der Sache ausmacht, dass wir einfach wild drauf losreden können und dürfen. Wir sind auf jeden Fall gerade schon auf dem besten Wege, den Park, glaube ich, zu einer langweiligen Parkanlage zu machen, wenn keiner von uns was Genaueres darüber zu sagen hat und darüber was weiß. Also ich kann sagen, es ist mein absoluter Lieblingspark. Warum ist das mein absoluter Lieblingspark? Ja, gute Frage. Ich mag die Aufteilung des Parks. Also vielleicht sollte man insgesamt erstmal ein paar Worte darüber verlieren. Der Park selber ist in zwei Bereiche unterteilt. Vorderer Bereich heißt Future World. Future World, ja, die Welt von morgen, kann man so sagen, war sicherlich auch früher mal so angedacht. Das heißt, in diesem Bereich konnte man über einen sehr langen Zeitraum hinweg tatsächlich auch das sehen, wie die Zukunft über 20, 30 Jahre hinweg auch von der Menschheit oder, ja, von der Menschheit sich vorgestellt wurde. Heute ist der Teil Future World so ein bisschen mehr dazu verkommen, dass also nur noch bestimmte, ja, Attraktionen dargestellt werden. Nehmen wir zum Beispiel mal The Seas with Nemo and Friends. Dem einen oder anderen wird das sicherlich was sagen. Nemo, toller Disney-Film, Pixar-Film. Musste auch irgendwo zwangsweise in den Parks untergebracht werden. Neben dem Musical, was es im Animal Kingdom gibt, gibt es da also auch ein Ride in Epcot, wo es früher mal eine Attraktion namens The Living Seas gegeben hat. Kennt die jemand von euch noch?
Ich nicht.
Leider auch nicht. Ich kann mich auch nur noch schwer dran erinnern.
Okay, gut, also
ich glaube zwar, es hat sie noch gegeben 2006, weil ich meine, der Nemo ist erst später gekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, bei meinem ersten Besuch war ich ja relativ kurz in WDW und habe dann eigentlich das Problem gehabt, dass ich Epcot so ein bisschen mit gemischten Gefühlen erstmal gesehen habe, weil es natürlich alleine von der Aufmachung und von der wenn man sich zum ersten Mal den Parkplan anguckt, nicht aussieht wie die üblichen Disney-Freizeitparks, sage ich jetzt mal vorsichtig gesehen. Aber ich muss sagen, Epcot gefällt mir auch heutzutage sehr, sehr gut und rangiert auf jeden Fall auf den vorderen Plätzen, wenn ich mich für einen Park entscheiden müsste.
Was ist das Besondere jetzt an dem Park, wenn du sagst, der, ja, spricht dich jetzt eben an? Übrigens, Oktober 2006 war so das Datum, als The Seas with Nemo and Friends neu eröffnet hat.
Ich war im April, Mai 2006 das erste Mal da, also war es genau in der Übergangsphase und wahrscheinlich hatte dann die Attraktion die alte entsprechend geschlossen, nehme ich dann einfach an.
Ja.
Und für mich war es eigentlich so, sage ich jetzt mal, ich bin da natürlich, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch diese für mich sehr schöne Mickey-Hand am Spaceship Earth mit dem Schriftzug Epcot, die man ja leider mittlerweile demontiert hat.
Gott sei Dank, also mehr sage ich dazu nicht. Aber
ja, eben, ich habe es halt so kennengelernt und von daher fand ich es natürlich schön und passend. Für Leute, die es früher schon immer nur als Spaceship Earth gesehen haben, war das mit Sicherheit genau das, was ich halt auch so im Netz darüber gelesen habe, ein absolutes No-Go, so ein Ding an Spaceship Earth dran zu bauen. Und man guckt sich natürlich vorher so einen Parkplan an und denkt sich, naja, puh, was erwartet einen da? Wir haben natürlich das Glück gehabt, wie ich vorhin schon sagte, wir sind April, Mai da gewesen, Flower and Garden Festival, und dann ist der Park absoluter Wahnsinn, muss ich sagen. Alleine von diesem Flower and Garden Festival macht diesen Park noch attraktiver, wie er auch ohne ist, weil letztes Jahr durfte ich ihn dann ohne kennenlernen. Aber grundsätzlich, man hat ein gutes Mischmasch zwischen guten Attraktionen, die jetzt in dem Park sind, in dem vorderen Bereich und dem World Showcase, wo man einfach nur gemütlich spazieren gehen kann, wo es mit Sicherheit ja auch noch die ein oder andere Attraktion in Anführungszeichen gibt, in den einzelnen Pavillons, aber das ist einfach was, wo man auch mal entspannen und, wie gesagt, die Seele baumeln lassen kann. Man geht da gemütlich spazieren und aber in einer tollen Umgebung, für mich jetzt tollen Umgebung, wenn man so durch diese einzelnen Länderschritte geht und wie es immer in diesen Werbeslogans, es sind nur ein paar Schritte von Deutschland nach Italien oder so ähnlich. Das ist einfach das, was mir in diesem Park extrem auch gefällt. Dieses einfach mal den World Showcase genießen da.
Ihr habt es ja kurz mal angesprochen, also früher war der Park in Anführungszeichen relativ wenig Disney. Das heißt, also es gab keine Figuren, es gab im Grunde genommen eigentlich nur diese Attraktionen. Es gab den zweiten Bereich World Showcase mit den Ländern, auf den wir später nochmal zurückkommen werden. Inwiefern kann so ein Park überhaupt dann eben so ein Publikum anziehen, das ja eigentlich da ist, um Mickey Mouse und seine Freunde zu treffen? Also wie hat sowas jetzt früher vielleicht auch funktioniert? Geht man einfach nur hin, weil es eben der Park ist, der auch im Walt Disney World Resort neben dem Magic Kingdom, seinerzeit war es ja der einzige Park neben dem Magic Kingdom, besteht. Warum macht man das? Wie würdet ihr euch das so erklären können? Warum ist der Park überhaupt entstanden? Weiß es noch jemand von euch?
Also es war ja ursprünglich von Walt Disney geplant, eine Experimental Prototype Community of Tomorrow zu gestalten. Das ist das, was eigentlich die heutige World Showcase Lagoon ist. Also verschiedene Kulturen nebeneinander existieren zu lassen, teilweise sogar wohnen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber geldmäßig hat es eben nicht gereicht. Also hat man aus einem Park zwei halbe gemacht. Einmal die Futureland und einmal die World Showcase Lagoon. Was die Leute vielleicht damals zumindest in Future World reingebracht hat, ich denke mal, dass viele selber erfahren und lernen können. Ich denke mal, das war früher auch so gewesen. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, ich bin noch nicht so lange dabei. Diese Zukunft selber erfahren und ausprobieren und machen und Knöpfchen drücken, auf gut Deutsch gesagt. Ich denke mal, das hat die Leute so ein bisschen reingezogen.
Ich denke auch eher, es ist eher vielleicht schon ein Erwachsenenpark. Weiß nicht, wenn man, also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da als Kind oder Jugendlicher hinkommt, dann wird es vielleicht, gut, jetzt heute gibt es natürlich schon ein paar spektakuläre Attraktionen, aber wenn man mal ein bisschen zurückdenkt und es gibt vielleicht ja den einen oder anderen, der anscheinend schon mal da war als Jugendlicher oder Kind, der wird den dann wahrscheinlich nicht ganz so attraktiv gefunden haben, den Park.
Ich denke mal, das ist so ein Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Also es ist so, wenn man diesen Park einfach in seiner Vergangenheit sich anschaut, am Anfang gab es halt wirklich nichts, was jetzt tatsächlich auf Disney hinwies, außer eben der Tatsache, dass Walt Disney ursprünglich mal eine Idee gehabt hat, wie Nicole sagte, praktisch eine Stadt zu gründen, was man eben dann aber später dann auch nach seinem Tode, er hat ja selber auch die Eröffnung von Walt Disney World, sprich dem Magic Kingdom, auch gar nicht mehr erlebt. Man wollte einfach hingehen, vielleicht etwas von seiner Idee umsetzen und hat das Ganze aber relativ trocken seinerzeit aufgezogen, sprich ohne Charaktere und hat wohl auch primär versucht, eben da einen Freizeitpark für Erwachsene zu gestalten, der eben neben dem Magic Kingdom bestehen kann und der auch noch weitere Besucher anzieht. So, irgendwann ist dann der Zeitpunkt da gewesen, wo einfach auch sicherlich automatisch genug Besucher da waren. Die Anzahl der Kinder hat sich immer mehr vermehrt und entsprechend mussten auch Änderungen dann im Park einfach gemacht werden. So, und da gibt es halt viele Leute, die heute sagen, verdammt nochmal, wie gerne schaue ich zurück in die gute alte Zeit. World of Motion, Horizons und andere Attraktionen oder Journey into Imagination seinerzeit noch mit dem Dreamfinder. Also falls den auch jemand von euch kennengelernt hat, also war früher eine ganz, ganz tolle, eigentlich fast meine Lieblingsattraktion, eben in Epcot seinerzeit, als ich das erste Mal da war, 94, hieß es Epcot 94. Dann hieß es noch Epcot 95 danach und danach hieß es erst Epcot und vorher Epcot Center. Und man hat aber eben dann nach und nach immer mehr alles angeglichen. Man hat eben versucht, also mehr für Kinder zu machen. Mittlerweile gibt es ja auch diese Character-Spots vorne am Eingang. Also Mickey läuft überall rum und seine Freunde. Das ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass ein gewisser Herr Michael Eisner irgendwann mal mit seinen Kindern im Park war und ihm dann auffiel, verdammt nochmal. Also jetzt bin ich hier der neue Chef von Disney und gehe hier durch den Park und alles, was ich sehe, ist also wirklich schön und gut, aber nirgendwo ist irgendwas, was wirklich auf Disney dann Rückschlüsse gibt. Und da sind halt dann einige Änderungen zu der Zeit gemacht worden. Unter anderem, wie wir ja wissen, ist er auch noch für andere Themen Parks verantwortlich, die nicht ganz so spektakulär sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und in dem Bereich muss man sagen, Epcot hat sich nicht in vielen Bereichen zum Besten verändert. Auf der anderen Seite, auch das ist ein Park, der mit der Zeit einfach gehen muss. Schade ist es, wenn man diesen vorderen Bereich eben Future World nimmt, dass die Veränderungen da einfach zu sehr in die Richtung eines normalen Themenparks gelaufen sind. Und dieses Thema, wie ich vorhin schon mal kurz ansprach, in Richtung, wie sieht unsere Zukunft aus, also nur noch ganz selten da vorhanden ist. Also Spaceship Earth ist sicherlich noch ein einigermaßen passables Beispiel. Das heißt, man fährt letztlich dadurch, hat noch die Möglichkeit am Ende mit dieser kleinen Spielerei. Diejenigen von euch, die schon mal diese Fahrt gemacht haben, die wissen das, nochmal seine eigene Zukunft zu gestalten. Aber sonst geht dieser Bereich des Parks eigentlich immer mehr und mehr von dem eigentlichen Thema Future weg. Und das finde ich ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz ist es ein toller und aufregender Park, der also mit Sicherheit einige der interessantesten Attraktionen gerade auch für Erwachsene bietet. Und jetzt würde es mich mal interessieren, Nicole zum Beispiel, die du ja da auch mal ein paar Monate, ein Jahr arbeitenderweise verbracht hast. Wie hast du das jetzt so erlebt oder hast du auch so Erfahrungen dann mit Gästen machen können, die vielleicht mal so gesagt haben, boah, super, finde ich ein toller Park oder gefällt mir eigentlich überhaupt nicht?
Ich denke mal, die Gäste, die bei mir durchgelaufen sind, ich habe ja im Merchandise-Bereich gearbeitet, die haben in der Hinsicht nicht wirklich was über den Park selber gesagt. Die sind durchgelaufen bei mir, die haben sich die Waren angeguckt, haben Fragen zu den Souvenirs gestellt. Oder eben zu den Attraktionen, also so allgemeine Informationen, aber so richtig eine Meinung zum Park kann ich jetzt nicht im Nachhinein mehr rauskristallisieren. Was ich aber zu deinen Ausführungen noch sagen wollte, Marcel, dass die Future World an sich jetzt nicht mehr viel so mit Zukunft zu tun hat, ist, denke ich mal, auch eine ganz natürliche Entwicklung, weil wenn man bedenkt, was heutzutage an Technik alles entwickelt worden ist, wir leben ja im Prinzip schon in so einer Zukunft, wie sie damals praktisch sich vorgestellt wurde. Von daher denke ich mal, hat sich der Schwerpunkt von der Future World doch eher auf Technik, auf Entwicklung, Wissenschaft eher spezialisiert. Und das ist ja auch irgendwo eine Zukunft, die gerade passiert.
Ist absolut richtig, wobei... Wer wollte was sagen? Los, komm.
Ich wollte kurz was dazu sagen. Es war zum Beispiel vor 15 Jahren noch so oder vor 20 Jahren, dass man gerade in der Future World diese ganzen interaktiven Möglichkeiten hatte, irgendwie mit Bilder verzehren und so weiter und sich irgendwelche lustigen Augen machen. Weiß nicht, was da alles dabei war. Und mittlerweile kann man damit ja eigentlich auch keine Leute mehr locken. Das war ja früher so, da war das irgendwie was Unglaubliches, keine Ahnung. Irgendwann kam es mal dazu, dass man sich selber zuschicken konnte, nächster Schritt. Aber mittlerweile hat es jeder irgendwie am Computer oder auf der Wii im Wohnzimmer und so weiter. Das wollte ich nur mal sagen, also das war vor 20 Jahren noch irgendwie was völlig Spektakuläres und mittlerweile hat es eigentlich jeder im Wohnzimmer.
Ja, da hast du absolut recht, also zumal ja auch, wie du gerade sagst, ist kleine Spielereien mit Fotos, Bilder verzehren und so weiter und so fort, das hat ja eigentlich fast jeder heutzutage in seiner Hosentasche, sprich, ich mache irgendein lustiges Foto, kann das mit irgendeiner App dann verändern und wegschicken, dafür brauche ich sowas heute nicht mehr. Absolut richtig, wobei es mir aber auch primär darum ging, dass Attraktionen im Besonderen verändert worden sind, sprich, dass auch andere Attraktionen hinzugekommen sind, wie Soarin' zum Beispiel, die wirklich fantastisch sind, ohne Frage, aber die im Grunde genommen mit diesem eigentlichen Thema Future World überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Also das ist wirklich nur noch eine reine Attraktion, man fliegt über Kalifornien, heißt das da toll, hier riecht es ein bisschen nach Orangenhain und anderem. Also ist eine tolle Sache, aber ist halt vom Thema her, ja, nicht daneben, aber es passt nicht mehr zum Thema Future World, was mich jetzt nicht davon abhalten würde, da hinzugehen, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Was mir persönlich unheimlich gefällt, ist diese Weitläufigkeit dieses Parks eben, dass ich diesen Bereich World Showcase, um jetzt auch mal darauf zu sprechen zu kommen, den wir im hinteren Bereich haben, da finden sich 11 Länder dieser Erde wieder, die sich wirklich, also wo sich jeder unheimlich viel Mühe gibt, jeder Mitarbeiter sich unheimlich viel Mühe gibt, sein Land zu repräsentieren und wo man auch dann wirklich auf einem Weg von, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es sind, 2 Kilometer oder 3, keine Ahnung. Nicole, weißt du es?
Kilometeranzahl nicht, aber ich finde es trotzdem lustig, dass man einmal um den See rumgeht und eigentlich 11 Länder bereisen kann damit.
Ja, das ist einfach irgendwie so ein tolles Gefühl. Du bist wirklich, stehst da irgendwie in Kanada, guckst 500 Meter weiter nach links und auf einmal siehst du da hinten England, ein paar Meter weiter Frankreich und dann diese ganzen Details und so, die man in den Ländern dann sehen kann. Also auch die kleineren Attraktionen, die diese Länder in sich bergen, sind wirklich ganz hervorragend gemacht. Alles andere als aufregend. Das heißt, das ist wirklich... Das ist in meinen Augen schon wieder sehr, sehr, sehr viel mehr Disney als der Bereich Future World. Nicht unbedingt, weil irgendwie Mickey und Donald da irgendwo um die Ecke herumlaufen oder man irgendwelche Anspielungen auf Filme findet. Nein, sondern weil es einfach unheimlich detailverliebt ist und so. Und das ist einfach von der Atmosphäre her ist dieser Bereich, also meiner Meinung nach, das anspruchsvollste und schönste im ganzen Walt Disney World Resort. Wenn nicht gerade Food and Wine Festival ist und dann ist es mitunter sehr eklig auch an Wochenenden, aber das ist ein anderes Thema. Darum meidet das Food and Wine Festival am Wochenende. Es sei denn, ihr wollt euch hemmungslos betrinken und dafür viel Geld ausgeben und lange warten. Gut, aber... Oder, Nicole, was hast du da für Erfahrungen gemacht mit den Special Events?
Ich habe mir in dem Fall immer sehr, sehr arg Sorgen um die Kinder gemacht. Man höre und staune, das ist meine Munde, aber als Castmember passiert mir das. Es standen Gruppen da von erwachsenen Leuten, die waren stockbesoffen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, haben rumgegrölt, rumgeschrien, rumgelacht, rumgeprollt. Und dann dazwischen die ganzen Kinder, die das praktisch mitbekommen haben. Da dachte ich mir auch, das ist Disney und nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Oktoberfest oder die nächste Saufdisco um die Ecke oder so. Ja. Das war so mein Eindruck aber auch gewesen. Und es war immer voll, ja, das stimmt. Man musste wirklich auch teilweise mit angetrunkenen Gästen versuchen, irgendwie klarzukommen. Gerade wenn die bei uns in den Weinshop reingekommen sind. Es war nicht immer einfach, aber es war ein Erlebnis wert, ja.
Eine andere Frage, was würdet ihr jetzt zum Beispiel, die ihr alle jetzt schon im Park gewesen seid, was würdet ihr sagen aus heutiger Sicht, was passt denn tatsächlich, ich habe es gerade schon mal so angesprochen, sowas wie Soarin' oder so, was passt eurer Meinung dann nach eigentlich überhaupt nicht in den Park, in beiden Bereichen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das kann man besser machen? Denkt doch ruhig ein bisschen nach. Also ich gebe euch... Ich lasse mal so langsam die Uhr runterlaufen, so wie früher bei Dalli Dalli und dann...
Mach die Jeopardy-Musik rein, dann passt das.
Genau. Ja, genau, sowas.
Ich würde, das ist zwar natürlich eine Geldsache, aber auch wesentlich mehr Attraktionen in die Pavillons, in die Länderpavillons einbauen, weil... Für Kinder ist es teilweise doch recht langweilig, einfach nur diese ganzen Regale voller Waren zu sehen, mit denen sie nichts anfangen dürfen im Prinzip. Klar haben wir hin und wieder mal gerade bei unserem Toyshop mal so ein Playmobil-Dingens auf den Boden gestellt, wo die Kinder dann ein bisschen spielen konnten dran, aber wir haben auch die KitKat-Stationen, aber so richtig eine Attraktion Fahrten gibt es ja eigentlich nur, wie gesagt, in Mexiko, in Norwegen. Wer hat sie jetzt noch... Ja gut, und dann gibt es auch die 2 Kinos dann. Also das geht so ein bisschen.
Ich denke, die Kinder, oder es gibt ja anscheinend auch Erwachsene.
Kurze Frage eben zwischendurch. Ihr sprecht von Kindern, KitKat. Einmal kurz für die erklären, die nicht wissen, was das ist.
KitKat sind im Prinzip in jedem Pavillon, in jedem Länderpavillon, ist eine sogenannte KitKat-Station. Dort kann ein Kind sich so eine Maske nehmen. Ich glaube, mittlerweile haben sie die Form von den Duffy-Bären, ne? Zu meiner Zeit war es wirklich nur eine ganz normale Maske gewesen. Konnte sich das Kind anmalen und dann ist es in jedem Land, hat es dann einen Anhänger aus Tonpapier bekommen, was ein Symbol zeigt, was das Land jeweils repräsentiert. Zum Beispiel Deutschland hat einen Teddybären. Dann hat man noch einen Stempel auf den Stab von der Maske bekommen. Und am Ende hat man halt eben 11 Anhänger gehabt und hat praktisch eine wunderbare Weltreise gemacht. Wenn man dann zum Beispiel in Guest Relations reingegangen ist und man hatte einen Cast-Member da, der sich da wirklich auch Mühe gegeben hat, was natürlich der Norm sein sollte, der hat dann wirklich daraus auch ein Magical Moment gemacht und hat dann so ein Zertifikat, Magical Moment Zertifikat gegeben, dass dieses Kind eine Weltreise komplett absolviert hat.
Sehr gut.
Jetzt lockt man doch eher die Kinder damit, dass man durch den World Showcase verteilt diese Kim Possible Geschichten laufen hat. Wenn ich mich da so recht dran erinnere.
Aber die ist auch schon so gut wie Vergangenheit. Das Ganze wird im Juni genau mit Phineas und Ferb und Agent P heißt er, glaube ich, ne? Ersetzt aus dem ganz einfachen Grunde heraus, weil Kim Possible ist ist out of date sozusagen. Hat man ja aber auch hier heute im deutschen Fernsehen, also Kim Possible, hört und sieht man nicht mehr besonders viel von. Und Phineas und Ferb, die sind einfach wesentlich populärer und demnach war es einfach nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann mal wieder aktualisiert wird. Also was man bislang aber von der Attraktion gehört hat, beziehungsweise von der Erneuerung der bestehenden Kim Possible Adventure-Geschichte, also scheint das doch ganz interessant zu werden. Und schauen wir mal, vielleicht finde ich ja auch mal die Zeit im Oktober, mir das anzugucken. Hat sich das Kim Possible Adventure, hat das jemand von euch gemacht?
Ich habe es mal gemacht, ja.
Nein. Ich fand es nur nervig, als jemand, der dann da rumsteht, dass teilweise... Meistens in Frankreich zum Beispiel ist es in dem Eingang zum Kino quasi. Und wenn dann da fünf Gruppen eher stehen, Families, die warten, dass sie an diesen Spot fürs Kim Possible drankommen und du nicht mal mehr da durchkommst, dann ist das schon ein bisschen nervig. So fand ich es als Nichtspieler.
Was sollte ich da sagen? Ich habe das ein ganzes Jahr lang im German Public ertragen müssen. Vor allem die singenden Biersteinklocken. Oh, weia. Lustig war ja auch, wenn ich das kurz erzählen darf.
Aber immer doch.
Ja. Ja. Es gab ja auch im Clockshop diese Kuckucksuhr, die sie finden sollten. Also standen sie natürlich vor der Wand mit den Kuckucksuhren und haben wie blöd auf diesen Communicator geklopft und haben die Uhr nicht gefunden. Was mache ich? Stell mich unter die besagte Kuckucksuhr und fange da plötzlich ganz intensiv an aufzuräumen, Staub zu wischen oder irgendwelche Sachen hinzustellen und guck dann immer so ein bisschen nach oben, um den Leuten einen Hinweis zu geben, die Uhr ist es. Also ich fand es eigentlich ganz gut, die Sache, muss ich sagen. Mir hat es auch Spaß gemacht, das zu machen.
Der Grundgedanke eigentlich hinter diesen Dingen ist euch der eigentlich so ein bisschen geläufig, weil ich hatte mich neulich nochmal mit diesem Thema Disneys Next Generation beschäftigt und es ist ja so, es geht immer mehr auf diese ganzen interaktiven Dinge. Es wird diese ganzen Fastpass-Geschichten und so weiter, die jetzt an anderer Stelle jetzt im Forum, wo auch immer, schon erläutert worden sind. Aber es geht auch darum, immer mehr Gäste rennen ja eigentlich, wenn man mal darauf achtet, durch die Parks und haben irgendwie ein iPhone in der Hand und sonstiges und sind irgendwie mit der Außenwelt beschäftigt und kriegen viel weniger mit, was eigentlich so im Park passiert. Und da hat sich dann Disney irgendwann auch mal Gedanken gemacht und gesagt, verdammt nochmal, irgendwie müssen wir das ja auch zu unseren Gunsten ausnutzen. Und dadurch sind dann zum Beispiel auch solche Sachen dann entstanden oder jetzt auch dieses Sorcerers of the Magic Kingdom, wo einfach dann die Gäste wieder auch mit irgendeinem Stück, ich glaube in Epcot ist es ja auch so ein kleines Mobiltelefon, mit dem sie dann agieren können, aber trotzdem dann irgendwas im Park machen und dann die Eindrücke auch dann vom Park dann aufsaugen und nicht irgendwie dann die ganze Zeit irgendwie der Welt draußen erzählen, wie toll alles gerade ist oder über Twitter, Facebook und Co. dann irgendwo kommunizieren. Also so muss man sagen, die Grundidee, die hinter diesen ganzen Sachen steckt, ist eigentlich gar nicht so blöde. Ob man es mag oder nicht, ist eine andere Sache.
Ich finde, es ist auch gerade für die Kinder auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen die Pavillons für sich selber zu erforschen. Weil wie ich vorher sagte, Regale angucken, wo irgendwelche Waren drin liegen, ist für ein Kind ein bisschen langweilig. Und so haben sie halt ein Rätsel zu lösen, was sie im Prinzip durch den ganzen Pavillon durchführt.
Ja.
Teilweise sogar mit länderspezifischen historischen Hintergründen.
Ja. Mhm. So ein bisschen was so von eurer Person. Was ist euer Lieblingspavillon? Was würdet ihr sagen? Also wir haben mal im Forum mal irgendwann eine Umfrage gehabt. Da ist, glaube ich, ich sag nicht, was am Ende rausgekommen ist. Erzählt mal, was sind eure Lieblingspavillons? Würde mich mal interessieren. Chris, fang an.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Der Pavillon mit Land und Soarin ist welcher?
Das ist der Fall. Achso, ich meine, ich bin jetzt bei World Showcase, macht nichts.
Naja, ich hab's gerade gemerkt, ich war gerade ein bisschen abwesend.
Ah, ist kein Problem, sei dir. Du bist ja noch Student, oder? Wie war das?
Ja, deswegen darf ich noch. Mein Lieblingspavillon, ich würde mal. Ach, das ist schwierig. Ich mag den Mexiko-Pavillon ziemlich, vor allem bei Nachbarn außen. Ich finde, der hat einfach was, wenn man den sich so von außen anguckt. Den Norwegen-Pavillon ist das, glaube ich, ist das richtig?
Ja, der ist daneben.
Genau. Da bin ich gerade nicht mehr sicher, ob es Norwegen ist. Mit Maelstrom, mit der Bootsfahrt. Ja. Ich weiß nicht, den finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Das ist so meine persönliche Meinung. Mhm. Die beiden sind so meine Favoriten.
Ja, ja.
Obwohl Deutschland ist natürlich auch mal ein Besuch wert, wenn die ganzen verrückten Amis auf die Oktoberfestband abgehen. Selbst wenn ich da irgendwie nicht esse, dann muss ich auf jeden Fall immer mal reingucken und mich auch ein bisschen über die Amerikaner lustig machen. Gehört einfach dazu.
Sehr schön. Gunnar, wie sieht's bei dir aus? Ja. Was sind so deine Lieblingspavillons?
Das finde ich schon sehr schwer, weil ich den World Showcase als Ganzes sehr, sehr, sehr gerne mag. Und also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein Fan von Filmen. Und da schaue ich mir sehr gerne zum Beispiel auch in Kanada den Film an.
Der hat ja auch vor kurzem, ja, was heißt vor kurzem, vor knappen 3 Jahren ja auch ein kleines Update erfahren. Mhm. Erinnert sich noch jemand dran, was das war?
Ist da nicht dieser Schauspieler eingefügt worden, dieser bekannte Comedy-Schauspieler?
Martin Short, oder nicht?
Ganz genau, richtig. Der junge Mann, der hier auch in den Cinemagique sein Unwesen treibt.
Genau.
Ja.
Und also der Pavillon an sich gefällt mir sehr schön und gut, der amerikanische Teil mit dem American Adventure ist, auch wenn er wie alles, was da mit den USA zu tun hat, natürlich sehr patriotisch angehaucht ist, ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
Ja, also muss ich auch sagen. Wenn es einem draußen zu warm wird, dann kann man da mal reingehen, die Beine hochlegen und ein bisschen ein paar Minuten die Augen zumachen. Wunderbar, empfehle ich jedem.
Die Halle voll schmeicheln, das ist mir grundsätzlich passiert, dass ich da drin gewesen bin.
Auf der anderen Seite, wofür es sich auf jeden Fall lohnt, da reinzugehen, ist was? Wer weiß es? Wer erinnert sich?
Die Pre-Show würde ich es jetzt mal nennen, oder?
Genau.
Worauf spielst du an?
Ja, ganz genau. Das wollte ich von euch hören. The Voices of Liberty, genau. Die sind so phänomenal. Also, ehrlich. Hm? Falls die jemand nicht kennt, ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es nachher noch irgendwie einen Song rauszusuchen, den ich nochmal hinten an die Sendung dran packe. Also ich finde die einfach, da macht es unheimlich viel Spaß, denen zuzuhören. Also die sind wirklich einfach gut. Da kannst du dich wirklich einfach hinsetzen und die bieten so eine schöne, angenehme Show und allein dafür lohnt sich schon in den Pavillon reinzugehen.
Die haben mal für uns, für ein paar CRPs, haben die mal ein Lied gesungen. Da durften wir uns dann genau in die Mitte von diesem Rondell stellen. Und dann haben die, glaube ich, Bishop Honorstauffer für uns gesungen. Ich habe natürlich hier gar auf Fälle geweint. Ja, wenn ich noch eine kleine Anekdote bringen darf, weil wir gerade bei den Pavillons sind.
Ja, darf ich? Fang an, natürlich. Frag nicht, mach einfach. Unsere Zuhörer wollen unterhalten werden.
Es gab sehr oft den Fall, dass Gäste zu mir gekommen sind, wenn ich auf Arbeit war und meinten, ja, wo ist denn der Ride hier in Germany? Dann haben sie noch nicht mal gesagt, sie haben immer nur nach dem Ride gefragt. Bis ich erstmal kapiert habe, dass die wahnsinnig gerne den norwegischen Pavillon und den deutschen Pavillon durcheinander gebracht haben. Wenn die in den deutschen Pavillon waren, dachten die immer, sie wären in Norwegen. Und ich glaube, im norwegischen war das gleiche Problem gewesen. Die sind ja auch ähnlich aufgebaut. Also beide haben so praktisch diese U-Form, sowohl der norwegische als auch der deutsche. Und auch die... Die Häuser sind, also der Baustil ist auf den ersten Blick für einen Unwissenden, sage ich jetzt mal, relativ ähnlich.
Sodass man für den unwissenden Amerikaner meinst du, ne? Der sich sowieso nicht so in der Welt außerhalb der USA auskennt.
So in etwa, ja.
Vermutlich auch nicht so sehr innerhalb, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Wobei, da gibt es immer diese tollen Parkführer, die man sich am Anfang des Parks mitnehmen kann. Da steht auch genau alles beschrieben. Aber gut. Der Amerikaner an sich. Das unbekannte Wesen.
Ich habe ein Jahr lang Zeit gehabt, sie zu studieren.
Und es hat nicht gereicht.
Deswegen muss ich nochmal hin. Genau.
Gunnar, sonst noch irgendwas zu den Pavillons, wo du jetzt sagen würdest, so, neben Amerika und China gefällt mir noch, nee, Kanada hast du gesagt, ne? Ja, China aber auch des Filmes wegen.
China des Filmes wegen und Frankreich des Filmes wegen. Grundsätzlich, wie gesagt, mir gefällt halt alles und der Besuch in Deutschland darf natürlich grundsätzlich nicht fehlen, weil irgendwie dummerweise zieht es uns dann meistens zum Mittagessen hin, um dann einen mit Sauerkraut und Bratwurst Hotdog-Art oder sowas zu essen.
Ja, wobei das Biergarten-Restaurant ist aber auch ausgesprochen lecker, finde ich. Ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Doch, doch. Ich freue mich.
Da war es immer so voll, dass wir nie drin waren irgendwie. Das war, hat uns immer dann so abgeschreckt und dann haben wir nur draußen schnell einen Snack gegessen quasi.
Da kommst du, glaube ich, relativ problemlos rein. Das ist eines der wenigen Restaurants, wo man auch ohne Reservierung relativ zeitnah was bekommt. Also. Und allein die Show da drin, die ist einfach Weltklasse. Die bildet wirklich so dieses typische Klischee des Deutschen ab und das ist also, herrlich. Ach, muss man reingehen, die Oktoberfestmusikanten. Ach, wenn ich schon wieder dran denke, mein Gott. typisch deutsch alles. Also ist immer, wenn ich hier so morgens aus der Haustür rausgehe, dann also weiß ich schon.
Genau so.
Genau.
Menschen sind die Musikanten. Also ich habe sie ja immer wieder mal hinten gesehen, wenn sie dann Pause gemacht haben. Also ich habe sie gemocht.
Nee, war auch wirklich, nee, die Show war wirklich gut, also hat wirklich Spaß gemacht. Die haben alle jung und alt gut unterhalten und das ist die Hauptsache, also dass man sich wirklich gut unterhalten fühlt. Und ich denke, im Urlaub kommt man mit der Musik ab und zu auch mal ganz, ganz gut klar. Nicole, was sind dann deine Lieblingspavillons dann gewesen? Außer des Deutschen, den du ja von morgens bis abends dann die Ohren hattest.
Eigentlich alle, aber wenn ich mich wirklich für einen entscheiden würde, dann würde ich ganz spontan sagen, der japanische Pavillon, weil ich habe dort, habe ich regelrecht feiern können da drin. Ich bin ja auch neben Disney-Fan natürlich Anime- und Manga-Fan, also japanische Comics und Zeichentrickfilme.
Ja.
Und wenn man dann in diesem riesengroßen Merchandise-Store vom japanischen Pavillon drin steht, dann denkt man sich auch, wow, Paradies. Auf der einen Seite Disney, auf der anderen Seite dann diese japanischen Comics und Zeichentrickserien. Und dann auch noch mein Lieblingsjapanisches Getränk Ramune. Ein absolutes Limonadenzuckerwasser, aber hammerlecker. Und das in meinem heißgeliebten Disney World, das war perfekt. Also ich war da komplett bedient.
Sehr schön. Also mein Lieblingspavillon ist, ich gehe jetzt einfach mal wirklich da von der Optik jetzt erstmal aus. Ich finde Marokko finde ich unheimlich schön. Also ich mag das, man kann da ja durch diese kleinen Gässchen auch gehen, um dem geneigten Zuhörer das etwas besser zu erklären, der vielleicht noch nicht in Epcot gewesen ist, aber das Disneyland Paris kennt. Man nehme dieses Adventureland, wenn man da reinkommt, vom Central Plaza aus gesehen. Und man bewegt sich dann da rechts in dem Bereich, wo auch das Café Agrabah ist und geht in das Café Agrabah hinein. Früher war da ja auch noch so ein Bereich, wo man durchgehen konnte, World Bazaar genannt. Also so ein bisschen wie da ist das gestaltet. Also ist wirklich unheimlich schöner, auch detailverliebter Bereich. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, also Marokko ist eines dieser Länder, wo es ähnlich wie in England auch und Japan und Italien, wenn ich jetzt richtig liege, wo es halt keine Attraktionen gibt. In Mexiko haben wir ja diese Gran Fiesta Tour. Nee, wie heißt sie jetzt? Wie heißt sie heute?
Ja, es sind drei Caballeros.
In Norwegen haben wir Malsturm. In China haben wir das 360-Grad-Kino. Gut, in Deutschland haben wir nichts. Nur ein tolles Restaurant.
Doch, das Oktoberfest-Restaurant.
Die Attraktion an sich.
Genau. Ich habe zu meinen Gästen immer gesagt, wenn sie nach einer Attraktion in Deutschland gefragt haben, habe ich ja immer auf mich gedeutet und sagte, wir sind die Attraktion hier.
In Italien war, glaube ich, Italien hatten wir auch keine Attraktion. Dafür haben wir da, glaube ich, mittlerweile drei Table-Service-Restaurants. Gut, Italiener essen halt gerne. Scheint auch immer wieder gut anzukommen. In Amerika hatten wir dann den The American Adventure als solches. Japan hatten wir dann auch nur, also diese aber trotzdem sehr, sehr schön gestalteten Gebäude. In Marokko haben wir auch noch ein Restaurant. In Marokko haben wir übrigens in meinen Augen auch noch das Beste, wie gesagt, ausschließlich meine Meinung momentan, das beste Counter-Service-Restaurant finde ich im ganzen Resort mit dem Tangerine Café, also einfach phänomenal, wenn man so ein bisschen, ja, afrikanisch angehauchtes Essen mag. Ganz, ganz toll, kann man jedem nur empfehlen. Und Frankreich haben wir einen normalen Film über Frankreich, der allerdings auch so mit das langweiligste ist, was es in Epcot zu sehen gibt.
Neben dem norwegischen Film, den ich aber nie gesehen habe.
Okay, gut, in Ordnung. Wobei das schon wieder ganz interessant ist, weil in Norwegen machst du ja erst die Fahrt mit und kannst ja nach dann diesen Film angucken. Und wenn
oder durchlaufen.
Und wenn du nicht magst, gehst du einfach durch, genau. Also ist auch ein Film, den guckst du dir einmal an und dann wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal. In England hast du auch nicht besonders viel, ne? Nee, da ist auch an Attraktionen nichts gegeben. Du hast doch in England hast du zum Beispiel, wie hieß nochmal diese Beatles Revival Band, die da spielte? Da gab es so eine Beatles Revival Band und in Kanada nebenan hast du Off-Kilter, ja, die natürlich einfach der Knüller schlechthin sind, ja? Also ich denke, man merkt schon ganz gut jetzt an den Unterhaltungen, die wir jetzt gerade hier geführt haben. Also gerade World Showcase ist ein Bereich, der bietet so viel Abwechslung, so viel Spaß für Jung und Alt. Mittlerweile gibt es ja auch fast in jedem Pavillon noch so ein Meet and Greet mit den landestypischen Charakteren. In England fallen mir halt Tigger und Co., also Pooh und Piglet und wie sie alle heißen, ein. In Frankreich steht die Marie von den Aristocats, ist das, ne? In Marokko hast du dann Aladdin, glaube ich, in Japan rennt, ich weiß gar nicht, also in China hast du Mulan, in Japan weiß ich gar nicht. Ja.
Japan, glaub ich, hat keines, weil Japan, glaube ich, das Partner, glaube ich, also Participant, was wir immer gesagt haben, also nicht direkt Disney. Mhm. Also nur so ein Partner von Disney, ich glaube, deswegen haben die keinen eigenen
Charakter. Das kann sein. In Italien, ich weiß gar nicht, wer da so rumeierte. Ich könnte mir da sowas wie Pinocchio vorstellen, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, da mal jemals jemanden gesehen zu haben.
Ich habe in Italien natürlich auch nie einen Charakter gesehen, das stimmt. Ja, aber als kleiner Tipp, wenn wir gerade mal bei Character Meet and Greets sind, es gibt manchmal so spontan Meet and Greets im America Adventure und auf der anderen Seite in diesem Backstage-Tor-Durchgang zwischen Kanada und England. Da sind dann manchmal ganz verschiedene, ganz zufällig ausgewählte Charakter zu finden. Also da kann man dann, wenn jemand drauf steht, wirklich auch mal ganz seltene Charakter finden.
Sehr gut. In Deutschland haben wir Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wer hätte das gedacht? Nur noch Schneewittchen, früher stand noch mal die sieben Zwerge. Beziehungsweise, gut, vielleicht bin ich jetzt aber auch gerade gedanklich jetzt beim Flower and Garden Festival, weil da hat man in Italien stehen dann zum Beispiel Susi und Strolch und in Deutschland halt dann die Zwerge als
Wir haben in Deutschland übrigens eine Attraktion, fällt mir gerade ein, die Modelleisenbahn.
Oh ja, ja, richtig.
Ach, stimmt.
Ja. Wir sind doch nicht so ganz ohne Attraktion. Stimmt.
Kann man ja, bei Kindern sehr beliebt, da ist immer viel los.
Ja. Ja, aus der ursprünglich geplanten Attraktion ist ja nichts geworden. Dieser Rheinfall, also ich weiß gar nicht, wie der heißen sollte. Es war also Rhine River Expedition oder irgendwie sowas, so sollte sie heißen. Ist aber nichts draus geworden. Ja.
Noch eine Sache zu Schneewittchen. Schneewittchen war bis 2009, bis kurz bevor ich gekommen bin, zusammen noch mit Dopey, wie heißt der im Deutschen? Der Kleine mit der lila Mütze.
Seppel. Oder auch.
Phase, kurz bevor ich angekommen bin, hat es zusammen eben mit Seppel das Meet and Greet gegeben. Das haben sie dann, im Frühjahr 2009, haben sie Seppel dann weggenommen. Ja. Hin und wieder ist aber der Prinz von Schneewittchen mit draußen.
Ah, okay. In Norwegen fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. In Mexiko sieht man immer den Kollegen Donald Duck. Passend natürlich jetzt auch zur Attraktion da, der.
Norwegen hat die ganzen Prinzessinnen im Restaurant Akershus.
Ah ja, stimmt, richtig. Da ist ja auch noch genau so ein Charakter-Essen. Richtig. Jo. Jetzt haben wir den World Showcase, glaube ich, einmal gut abgefrühstückt. Um es mal so zu sagen. Also, und man merkt, denke ich schon, also es ist wesentlich mehr als so eine einfache Parkanlage. Gerade World Showcase ist ein Bereich, da kann man, wenn man möchte, wirklich einen ganzen Tag verbringen. Da kann man sich auch einfach nur mal ganz gemütlich in die Sonne setzen und Leute beobachten, einfach mal das Treiben genießen. Also das muss man wirklich sagen. Ist unheimlich, unheimlich schön gemacht. Und ich denke, jetzt sollten wir mal so langsam Richtung Ende hinkommen. Richtung Ende der Sendung, aber auch Ende eines Tages in Epcot. Und womit hört ein Tag in Epcot auf?
Mit meinen Tränen.
Was passiert abends?
Wohl mit dem spektakulärsten Feuerwerk, würde ich sagen. Also rein feuerwerktechnisch ist es mit Sicherheit die spektakulärste Show, die man sich anschauen kann. Und da gibt es eigentlich keine schlechten Plätze. Nee. Die kann man sich halt rund um die Lagune überall her super anschauen.
Ja, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen, es gibt eine Show namens Illuminations, aktuell mit dem Untertitel Reflections of Earth. Die läuft da seit 2001, ich weiß gar nicht. Vorher war es Illuminations 25, die da lief. Das war bis 98, glaube ich. Oder 98 kam Illuminations 25 und danach, gut, hat sich das dann nochmal angepasst. Auf jeden Fall läuft heute Reflections of Earth da und ja, wie Gunnar gerade sagte, also mit Sicherheit eines der spektakulärsten, interessantesten, unterhaltsamsten und ja, einfach
bewegendsten,
ja, Shows, Feuerwerke, die man sich wirklich vorstellen kann. Gut, es gibt Leute, die sagen einfach, oh, finde ich total daneben. Andere sagen, also ich finde es wirklich ganz fantastisch. Wie auch überall sind hier die Meinungen sehr gespalten, wobei ich denke, dass das Positive also durchaus überwiegt. Wer macht da gerade so einen Lärm? Hört denn jemand außer mir?
Ja, es ist so ein Summen irgendwie.
Irgendjemand summt. Aber hier
ist es nicht. Irgendjemand,
Chris, bist du eingeschlafen? Nein. Bist noch.
Ich bin hier.
Du bist noch da, okay. Irgendwas, irgendwas summt.
Ja, ich weiß auch nicht, was das ist.
Keine Ahnung, macht nichts. Chris, du nochmal so ein bisschen Resümee jetzt im Sinne von so, der Tag ist vorbei in Epcot und worauf freut man sich am meisten? Es gibt auch Leute, die gehen da morgens rein und freuen sich schon den ganzen Abend nur aufs Feuerwerk abends. Also.
Das war bei uns früher so ähnlich. Ich habe das Feuerwerk vor circa 10 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Mhm. Die letzten Male haben wir es aus zeittechnischen Gründen nicht mehr geschafft.
Ach, ganz, ganz böse.
Ich das weiß aber noch, wir haben mein Vater, der selbst nicht so der Disney-Freak und so weiter ist und immer so ein bisschen Schnauze voll von den Parks hatte, war dann selber schon immer so 1-2 Stunden vorher hippelig und ja, einen guten Platz erwischen und dann, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, immer eine Stunde irgendwo am Ufer gewartet, dass wir auch einen guten Platz hatten. Und mich als Kind hat es extrem gelangweilt. Ich habe die Show an sich auch noch ziemlich gut in Erinnerung. Also ich weiß, dass es für mich schon irgendwo atemberaubend war, aber jetzt den genauen Ablauf weiß ich leider nicht mehr. Aber ich denke mal, das gehört einfach dazu, das zum Ende des Tages zu machen.
Ja, also es ist wirklich ein fantastisches Feuerwerk. Lässt sich jetzt schwer in Worte fassen. Man könnte jetzt natürlich nochmal auf die Geschichte eingehen und so weiter, wollen wir uns aber an der Stelle jetzt ersparen. Ich finde auch, dieses Feuerwerk ist eine eigene Sendung wert, wenn man einfach mal vielleicht Feuerwerke in der Sendung bearbeitet. Vielleicht habt ihr lieben Zuhörer, auch noch ein paar Ideen, wie man sowas aufziehen kann. Aber insgesamt haben wir jetzt, glaube ich, auch vom Ablauf her, wie wir die Sendung jetzt gerade gestaltet haben, versucht auch mal so einen Tag zu beschreiben, was man macht. Man fängt den Tag meistens in Future World an, liegt auch darin bedingt. Future World macht morgens um 9 Uhr auf. Der World Showcase-Bereich macht erst um 11 Uhr auf. Man nimmt also morgens immer ein paar Attraktionen da mit. Wenn man oben nochmal die Runde geht, so Spaceship Earth haben wir da, dann Innovations sind zwei Bereiche, in denen man, ja, wie möchte man das am besten beschreiben? Was würdet ihr sagen? Innovations, da sind, helfen mir auf die Sprünge.
Technik und Wissenschaft selber erfahren, das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe.
Ja, richtig.
Kannst du nicht viel selber ausprobieren.
Genau.
Interaktiv werden.
Ja, ja, ja. Richtig, genau. Da so ein Bereich, da konnte man halt früher auch seine E-Mails und so absetzen. Also von IBM gesponsert war das noch. Ja. Ich erinnere mich. Und ja, dann haben wir oben noch so Universe of Energy, war noch so eine Attraktion, über die wir noch nicht gesprochen hatten. Da wird einem einfach nur ganz einfach aufgeführt anhand einer ganz witzigen Geschichte mit Ellen DeGeneres heißt sie, ne?
Ja.
Wird aufgeführt, wie man eben aus, ja, welche Energiequellen es gibt und wie man eben dann auch mit Hilfe von Sonnenkraft und anderem dann eben dann Energie gewinnen kann. Man fährt mit so einer relativ großen Wagen dann auch durch die Zeit der Dinosaurier, erlebt interessante Sachen. Also, ist okay, ist ausgesprochen langatmig.
Das ist ja generell vielleicht was sehr Interessantes, finde ich, gerade so bei Epcot, dass man natürlich da, obwohl es ja nun mal ein amerikanischer Park ist, mit dem Universe of Energy oder im Living of the Land Pavilion dann entsprechend da diesen Naturverbundenheit und Umweltschutz und hat man nicht gesehen, sowas da rausholt und das in einem Land, was jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass man Klimaschutzabkommen oder Ähnliches unterzeichnet oder sich da besonders hervortut eigentlich.
Hast du absolut recht. Wenn wir noch mal ein paar Meter weitergehen, Mission Space haben wir dann noch. Da wird dann einfach eine, ja, ein Flug zum Mars inklusive einer mehr oder minder gelungenen Landung simuliert. Die Attraktion hat auch so eine Vergangenheit. Da ist ja dann mal irgendwann vor nicht allzu langer Zeit mal ein junger Mann ums Leben gekommen. Seitdem gibt es da zwei verschiedene Versionen von, eine grüne, eine orangefarbene. Ist letztlich wie jeder andere etwas ja, heftigere Attraktion, muss man sozusagen. Gibt es an jeder Ecke Hinweisschilder, muss jeder selber für sich entscheiden, ob er sie macht oder ob er sie nicht macht. Ich finde sie toll.
Ich kenne nur die grüne.
Ich finde, Mission Space wird nochmal so ein bisschen, auch wenn es nicht typisch ist, aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie Disney, weil wenn sich ein erwachsener Mann in diese Kapsel setzt und da die ganzen Knöpfe drückt und irgendwie dann doch wieder zum 10-Jährigen wird, das ist dann so auf dem zweiten Blick doch wieder Disney. Das.
Ja, nee, absolut, hast du vollkommen recht. Nee, wie gesagt, ist eine schöne Sache, macht sicherlich eine ganze Menge Spaß. Gerade auch, wenn man ja als erwachsener Mann mal wieder zurück in seine Kindheit möchte, um zu, ja, um die, wie man es bestimmt auch als Kind mal gespielt hat, den Flug zum Mond oder zum Mars zu simulieren. Also sehr viel besser kann man es einfach nicht machen. Test Track wird aktuell renoviert. War mal eine Attraktion, in der man als Test Crash Dummy mit einem Fahrzeug, ja, fuhr und alle möglichen Tests dann mitmachen konnte. Jetzt wird es neu umgebaut, wird erst Ende des Jahres dann wieder neu eröffnet. Dann soll es dann als Chevrolet Design Center eröffnen, heißt dann aber, glaube ich, immer noch Test Track mit irgendeinem Zusatz halt. Und dann kann man sein eigenes Auto ja, generieren, wenn man so möchte, und fährt mehr so ein bisschen Tron-like durch nicht jetzt das Innere eines Computers, aber eben dann mit seinem selbst kreierten Auto dann durch eine, ja, wie soll man sagen, wie würdet ihr das jetzt bezeichnen? Den Bildern. nennen wir es einfach so. Es wird am Ende, es wird von der Streckenführung und so, wird sich nicht großartig viel ändern, aber es wird halt in der Attraktion wird sich eine ganze Menge ändern, und die Alte hat ja jetzt auch wieder rund 10 Jahre auf dem Buckel. Und es ist immer mal wieder Zeit für was Neues, für Innovation. Und in dem Bereich muss man sagen, da tut sich dann auch in Future World dann doch etwas. Dann haben wir den The Seas with Nemo and Friends, haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen. Ja, da fährt man einfach relativ unspektakulär, ja, durch diesen großen Seetank, weil dieser Pavillon, muss man sagen, ist ja eigentlich, in dem Pavillon befindet sich ein großer Seetank, in dem dann viele Fische auch unterwegs sind. Und unter anderem sieht man eben dann auch Nemo und seine Freunde, die da ihre, ja, Runden ziehen. Schön,
nette Effekte,
schön aber animiert, aber ist halt, ja, hat man gesehen, ist für Kinder vielleicht ganz interessant, wobei selbst für die ist es wahrscheinlich langfristig langweilig. Also ist jetzt nicht das, was man jedem heute nochmal ans Herzen legen muss. Früher war es ein richtig toller Pavillon, heute ist es eher sekundär, da vorbeigepuckt zu haben. Den The Land Pavillon haben wir noch, da gibt es noch diese Fahrt Living with the Land und Soarin'.
Und das Kino mit.
Ah ja, The Circle of Life, richtig. Mhm. Nicht zu vergessen. Mhm. Nicht zu vergessen, auch nicht uninteressant. Imagination Pavillon haben wir noch, da gibt es diese Fahrt mit Figment, diesem kleinen lila Drachen.
Und ich habe noch nichts gehört, dass Io geschlossen worden wäre dort.
Captain Io ist also auch immer noch geöffnet, also wir werden im Oktober auch mal vorbeigucken und schauen, ob es dann wirklich zu ist. falls es bis dahin geschlossen sein sollte.
Da kann man ja jetzt die Frage nicht mehr stellen, und was kommt nach Captain Io?
Zumindest noch nicht für Epcot.
Das ist zwei Sendungen wert, glaube ich.
Captain Io ist immer eine Reise wert. Ja, so sieht's aus. Ne? Ja, jetzt sind wir nochmal kurz durch Future World gerade einmal gelaufen, damit wir die Attraktionen einmal noch genannt haben.
Achso, ganz wichtig, der, was ich ja unbedingt erwähnen würde, ist, wo es kostenlos mal kurz Mezzomix gibt hier.
Genau.
Ja, richtig.
Ich komme nicht auf den Namen. Irgendwas mit cool.
Ja, Kaffee cool heißt es, glaube ich, mittlerweile. Oder früher hieß es mal Cool Zone, und mittlerweile, oder Fresh Zone hieß es früher. Oder jetzt heißt es, glaube ich, einfach nur Kaffee cool, meine ich. Also einfach rein in den Park, an Spaceship Earth vorbei und hinter dem Brunnen auf der rechten Seite, unübersehbar. Ich meine, Kaffee Cool heißt es jetzt.
Den Brunnen sollte man aber auch noch erwähnen. Da ist, glaube ich, zu jeder vollen Stunde so eine Wasserfeuerwerkshow. Also da schießen dann die Fontänen hoch, getimt mit Musik.
Ja.
Und abends natürlich dann auch noch mit Licht. Sieht sehr, sehr schön aus.
Ja, das stimmt. Richtig, da kann ich mich also auch noch wunderbar dran erinnern. Früher hat es da auch eine Show gegeben, Splashtacular genannt. Ach, mit Mickey und Co. Also, ach, es ist ein toller Park.
Tolle Fotopassbilder dann, wenn man da gerade zu der Zeit.
Was nicht so schön ist, fällt mir gerade so nochmal auf, um das auch nochmal erwähnt zu haben. Wenn man direkt in den Park reingeht, dann kommt man erstmal auf diese entsetzlichen Grabsteine zu. Also die Amerikaner bezeichnen sie gerne als Grabsteine. Also da war früher wirklich, da waren irgendwie so 2-3 Brunnen und man hatte wirklich eine ganz fantastische Sicht auf die Kugel, die Spaceship Earth beherbergt, und heute guckt man da auf diese ganz furchtbaren Grabsteine, die sie damals für Leave a Legacy errichtet hat, wo man dann über einen gewissen Zeitraum für Geld sein Konterfei in diesen Steinen verewigen lassen konnte, und man ist noch nicht auf die Idee gekommen, sie zu entfernen. Schade eigentlich. Also
zum Flower und Garden Festival fallen die gar nicht so schlimm auf, muss ich sagen, weil ich war ja bisher eigentlich immer da zum Flower and Garden Festival und letztes Jahr dann im August, September, und da war halt kein Flower and Garden Festival, und dann fallen einem diese, wie du gerade schon so schön gesagt hast, Grabsteine wirklich extrem auf.
Ja,
und auch negativ auf irgendwie, weil die ziehen einen dann sofort so ein bisschen runter.
Ja. Sieht so ein bisschen aus, so wie dieses Holocaust-Denkmal da in Berlin, ganz, ganz gemeinen Vergleich anzustellen, aber es ist, wirkt irgendwie schon so. Also, schön ist was anderes, aber gut. Da ist man aber schnell dran vorbei und dann. Von mir aus können sie die ruhig wegnehmen. Also da gefällt mir das dann doch im Magic Kingdom wesentlich besser, wie man ähnlich wie in Paris ja auch diese kleinen Steine hat, die dann davor überall verlegt sind, wo man dann seinen Namen hat verewigen können. Also das ist wesentlich eleganter gelöst. Ja. Jo, so, jetzt sind wir aber tatsächlich so mehr oder minder am Ende. Jetzt haben wir bald schon wieder eine Stunde voll. Wir haben jetzt am Ende uns nochmal gemütlich Reflections of Earth angetan. Der Tag ist vorbei, mit ein bisschen Glück haben wir noch extra Magic Hours und können jetzt nochmal in Ruhe ein paar Fotos machen, genau, oder vielleicht nochmal Testtrack fahren oder so, wenn es dann wieder geöffnet hat Ende des Jahres. Und dann
beleuchtete Kugel von Spaceship Earth angucken, wo dann teilweise auch Schriften... Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, da ist, glaube ich, Danke oder Willkommen. Irgendwas ist in verschiedenen Sprachen immer wird darauf projiziert. Ich glaube, es war Danke oder Guten Abend oder irgendwie sowas.
Also ich weiß, dass eine ganze Zeit lang immer abends Siemens stand, aber das war...
Also wenn man jetzt geht, wird zumindest auf dem Spaceship Earth auch dieses Auf Wiedersehen und sowas in verschiedenen
das,
Sprachen.
Weil da ist nämlich dann immer nach dem dann Reflect Earth lief, war immer diese große Werbung erstmal.
Presented
by Sylvania ist Siemens Company und so weiter. Und das war da auch noch groß zu sehen. Jo, also mit den Gedanken und mit den Gedanken an einen schönen Tag in Epcot lasse ich euch jetzt, ihr lieben Zuhörer, alleine. Ich sag euch, Chris, Nicole, Gunnar, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und die nächste Sendung wird, denke ich, wahrscheinlich in entweder nächste Woche oder in 14 Tagen stattfinden, und dann hören wir uns alle wieder. Also, danke fürs Dabeisein, und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Musik auflegen zum Thema Epcot. Viel Spaß dabei und macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Just
Do have a seat on the floor. We'll even help anybody up off the floor if you need help getting up. Okay?
We just use your butts to go to the floor.
It'll be real shiny right there, sir.
It's gonna be
Thanks
shiny.
For joining us. Let me bring, come on over. That seat's going around to the front over here. Let me room. Okay, great to have you here. We'll continue on now. Here's an old song I know you'll recognize right away.
Loo-loo, skip to my loo-loo, skip to my loo-loo, skip to my loo, my guy.
Sunshine, your day.
You are my
party. Round about the turn of the century, folks discovered a barrel of fun. Taking pictures by the light of the sun. Smile, hug, look at the camera.
Hold your breath and say cheese.
Cheese, little did they realize back then they were making memories. Making memories, making memories. Taking pictures is making memories. Catching little pieces of time.
Making them yours
and making them mine.
Birthday faces and happy places we
love to hold near and dear. When we're making memories, happy days can reappear.
Reappear. Genesis. Making memories, catching little pieces of time.
Making them yours
and making them mine.
Great vacations and celebrations we love to hold dear.